Dann begrüße ich euch zum fünften Abend Charismatik 2.0. Ja, schön, dass ihr zu diesem Abend gekommen seid. Seid herzlich willkommen. Heute mit einem fünften Thema. Ich habe mich selber in der Vorbereitung so ein bisschen, weiß nicht, gewundert, vielleicht das richtige Wort, aber das wirkt natürlich auch in der Vorbereitung mal sehr auf mich, ne? Und dass ich dachte, wow, wie elementar ist das eigentlich und wie viel ist da zu holen? Und ich hoffe, dass es dir genauso heute Abend geht, dass du wirklich viel mitnehmen kannst, dass du auch in Dingen, die du vielleicht schon lange Jahre, vielleicht Jahrzehnte irgendwo kennst, dass weiter Dinge sich verbinden, dass der Herr dich berührt und lehrt und du weiter aufbauen kannst in deiner Beziehung mit Jesus, dass du mit ihm da weiter und intensiver unterwegs sein kannst. Ja, am Anfang möchte ich gern beten. Wenn mögt, steht doch gern ruhig nochmal auf. Himmlischer Vater, hab Dank für diesen Abend. Hab Dank, dass wir wieder in dein Wort schauen wollen. Hab Dank für das, was vorbereitet ist und was so viel Chance hat. Ich bitte dich um Gnade, Herr, dass du einem jeden begegnest, zu ihm sprichst und, ja, dass du ihn weiterführst. Herr, ich bitte dich, dass wir deine Jünger sind, die dir wirklich folgen, die in deinem Wort bleiben, die dein Wort lieben und dein Wort in ihren Herzen tun kann, was du möchtest. Ja, Herr, wir bitten dich, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Bitte segne, bitte gebrauche du diesen Abend, Herr. Amen. Ja, wir fangen auch diesen Abend wieder mit einem Rückblick an. Wir schauen nochmal zurück auf das Thema vom letzten Abend und da ging es um die Zungenrede und da habe ich euch ein paar Verse aus 1. Korinther 14 mitgebracht. Und 1. Korinther 14 ist das Kapitel in der Bibel, was über die Zungenrede lehrt. Und ich habe hier mal ein paar Verse und werde noch mal ein paar Kernaussagen vom letzten Mal dann noch mal deutlich machen. Hier heißt es also, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gnadengaben. In Klammer, da steht wieder dieses Wort mit Geistlichkeiten, war ja so ein Thema, auch am dritten Abend, dass Geistesgaben zwar nicht falsch ist, aber nicht so günstig ist, Gnadengaben, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Also die Zungenrede ist eins der Charismen. Ne? Charisma kommt von Charis, der Gnade, eine Gnadengabe im Konzert mit einer ganzen Reihe anderen. Die Zungenrede wird manchmal auch Sprachenrede genannt oder Sprachengebet. Und dass sie Sprachengebet genannt wird, liegt einfach daran, dass sie am meisten auch gerade so ganz persönlich verwendet wird, diese Gabe fürs persönliche Gebetsleben. Dass einfach das persönliche Gebetsleben dadurch ein Stück bereichert wird, dass man an dieser Stelle das einsetzt. Wenn man die Zungenrede vielleicht schon mal gehört hat bei jemandem, klingt das in der Regel ganz ein bisschen fremd, ein bisschen unverständlich und so. Man kann diese Sprache in der Regel nicht verstehen. Nur in einzelnen Ausnahmen, wo Gott das gebraucht, geschieht das, dass plötzlich jemand diese Sprache versteht, obwohl der andere das gar nicht können kann. So wird es auch beim Pfingsterlebnis erzählt, da passiert das auch. Und das ist nicht irgendwie komisch oder irgendwie minderwertig, sondern es steht hier auch direkt geschrieben. Ihr seht das hier in Vers 2, da steht ja, redet nicht zu Menschen und zu Gott, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Das heißt, das ist zwar unverständlich, aber nicht sinnlos. Es ist trotzdem gut und der Zweck ist nicht, dass Informationen transportiert werden, etwas verständlich gemacht wird. So ist es ja zum Beispiel jetzt auch. Ich rede jetzt zu euch und versuche gewisse Inhalte rüberzubringen, dass ihr an gewisse Sachen denkt, dass Dinge verstanden werden und so. Und die Zungenrede funktioniert einfach anders. Und dazu kommen wir dann in Vers 3. Es wird dann so ein bisschen so in Kontrast gebracht mit der prophetischen Rede, damit man es besser versteht. Und das ist ganz interessant. Bei der prophetischen Rede steht hier in Vers 3, da redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das sind also drei Worte. Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Und ganz wichtig, Weil es passiert oftmals, dass das Thema Erbauung bei der Zungenrede so ein bisschen, ja, das ist einfach ermutigend. Ich bete ich in Sprachen und dann werde ich ermutigt, irgendwie tut mir das gut. Kann man denken und kann auch ein Stück passieren, weil Gott tut einfach gut, Gnadengaben tun einfach gut, beten tut einfach gut. Das kann schon passieren, aber das Eigentliche, was hier steht, ist Erbauung. Und das ist in der Bibel wirklich das Wort, wie beim Bauen eines Tempels, Bauen eines Hauses, oder überhaupt, dass man Gemeinde aufbaut. Es geht wirklich um einen Bauprozess und dass ein Christ aufgebaut wird, dass Dinge in ihm aufgebaut werden. Und das passiert im Geist. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, wir haben einen Geist und dieser Auferbauungsprozess passiert gerade im Geist. Genau. Und das wird hier auch deswegen deutlich, weil hier auch genauso ja von der Tröstung die Rede ist. Aber auch hier steht Ermahnung, aber genauso könnte da Ermutigung stehen. Es ist dieses Wort im Griechischen Parakaleo, Paraklet, was auch für den Heiligen Geist verwendet wird. Das steht also praktisch Ermutigung, Ermahnung steht hier zusammen, Tröstung und Erbauung. Man merkt also auch an diesen drei Worten, Erbauung kann gar nicht quasi Ermutigung heißen, weil das andere steht ja wortwörtlich daneben. Schließlich geht es weiter hier in Vers 5, wo Paulus ermutigt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Nicht alle Christen können in Sprachen reden. Wir haben es auch, als wir den dritten Abend hatten, da war auch diese Betonung immer, der Geist teilt jedem zu, wie er will, dem einen die eine Gabe, dem anderen die andere Gabe. Keiner hat alle Charismen und nicht jeder Christ kann auch das Charisma der Zungenrede haben. Es ist eine Segnung, aber nicht automatisch ein Zeichen, das man haben muss, damit man sagt, ich habe den Geist oder ich bin Christ. Manchmal gibt es so eine Verengung, es hat leider viel Schaden, viel Verletzung angerichtet. Weil der Umkehrschluss ja ist, aha, du hast die Gabe der Zungenrede nicht, aber dann bist du nicht geistlich, bist du kein Christ. Das kann natürlich ziemlich verletzend sein, zumal es auch wirklich nicht biblisch ist. Es ist einfach ein Charisma, was man haben kann, wo wir ermutigt werden, uns danach auszustrecken und was man aber nicht haben muss. Ich habe euch noch drei weitere Verse mitgebracht. Und da war es die Rede von dem ersten und dem zweiten Zweck dieses Charismas. Weil das wird leider oft durcheinander gebracht und einfach hilfreich, sich das kurz anzuschauen. Also, wie heißt es also? So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gnadengaben, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Auch hier nochmal ein paar Schlüsselverse, ich gehe kurz drauf ein. Also bemüht euch um die Gnadengaben, was ja auch heißt, das ist nicht einfach da, Gott macht, wie er will, sondern natürlich macht Gott ein Stück, was er möchte, aber es ist nicht ohne uns. Und erstens ist die Frage, ob wir Vertrauen und empfangen. Und das Zweite ist, dass wir aufgefordert sind, bemüht euch. Das heißt, Gott würde nicht sagen, bemüht euch, wenn es vollkommen sinnlos wäre. Auch wenn ihr am Anfang vom 1. Korinther 14 schaut, steht am Anfang, eifert um die Gnadengaben. Eifern ist nicht auch etwas, tu etwas, weil vernünftiger, besser ist das. Eifern heißt mit Herz. Ja, ich will das. Boah, ich suche das. Vielleicht kann man sich wie einen Sportler vorstellen, der voller Eifer sucht, das Ziel gut zu erreichen. Also eifert darum, weil es etwas zutiefst Gutes ist. Und so steht hier auch noch in Vers 12, so trachtet danach, dass ihr sie, die Charismen, im Überfluss habt. Welch ein Segen ist es in einem Christenleben, wenn mehrere Charismen da sind. Oder wenn in einem Hauskreis, einer christlichen Gemeinschaft, eine ganze Reihe von Charismen da sind. Am besten in einer Gemeinde viel, hier steht das Wort Überfluss. Zu einer guten Gemeindeentwicklung, einer guten Sicht Gott zu dienen gehört, Herr, du gibst Ausrüstung, Herr, du gibst Stärkung, die Dinge heißen auch noch Gnadengaben, her damit, Herr. Ja, das will ich haben. Und dann in diesen Gnadengaben zu wachsen. Letztes Mal auch noch kurz gesagt, es geht in der Regel klein los und dass man, wenn man damit lebt, es praktiziert, dass es dann auch wächst. Hier taucht auch nochmal das Wort erbaut auf, das habe ich euch hier extra nochmal groß gemacht am Ende von Vers 12, dass die ganzen Charismen, bei der Zungenrede war es jetzt nochmal sehr ausgewiesen zur Erbauung, aber die ganzen Charismen sind dafür da, dass die Gemeinde erbaut wird. In verschiedener Weise. Und wenn man dann so eine Gabe wie die der Lehre hat oder des Hirtendienstes, kann man sich das sehr leicht vorstellen. Bei der Zungenrede denkt man, oh, wie geht denn das jetzt genau? Das kann ein bisschen schwierig sein. Wir wissen, alles dient zur Erbauung und wir dürfen Gottes Wort vertrauen, auch wenn wir alles nicht ganz genau vielleicht verstehen. So, und jetzt kommen wir nochmal zum zweiten Zweck. Und der ist jetzt 13. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, sein Verstand bleibt ohne Frucht. Also nochmal die direkte Beschreibung bei diesem Charisma. Der Verstand ist wirklich ein Stück draußen, ist aber Gottes Konstruktion, ist kein Defizit, wie ist ja hirnlos oder sonst irgendwie, wie manches, ne? So, sondern hier ist das ohne den Verstand, aber mit dem Geist. Und unser Geist und der Geist Gottes sind zusammen und Gott hat es so geschaffen. Und wenn die Auslegung dazukommt, wird es für die Versammlung auch tauglich. Würde also praktisch bedeuten, jemand betet laut in Sprachen, man hört das, jemand anderes vernimmt das, spricht dann ein Gebet, dass die Auslegung sich daran findet oder ist vielleicht so weit in der Gabe sogar gereift, dass er direkt sich öffnen kann und dann wie eine Weissagung das so praktisch das dann ausdrücken kann. Ne? So, ich glaube, dass Gott sagt und so weiter. So kann das dann passieren. Und so wird es dann für die Versammlung fruchtbar, weil es mit danach aufgenommen, dann auch mit dem Verstand aufgenommen werden kann. Also der erste und der zweite Zweck. Der erste im persönlichen Gebetsleben, eine Bereicherung. So der zweite Zweck, dass es in der Versammlung durch die Gabe der Auslegung tauglich wird. Ja. Das Schlusswort bildete das, denn ihr erinnert euch auch noch, dass der Titel beim letzten Seminarabend ja war kindlich ein Segen. Und ich glaube, da steckt ein ganz wunderbarer Schlüssel drin. Dieses Wort von Jesus aus Matthäus 18, Vers 3, werdet wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Und das ist wie ein Wort von Jesus, wo ganz, ganz viel drinsteckt, wie so eine Summe und eigentlich so ein Vehikel. Wie lebe ich denn mein Leben? Dieses aufzunehmen, ich werde wie ein Kind. Nicht kindisch, nicht irgendwie, ich traue mir nichts zu oder ich habe keine Verantwortung und so, sondern die Haltungen, die Wesensmerkmale eines Kindes. Und ich nenne mal einfach mal so ein paar. Für ein Kind ist es normal, ich verstehe nicht alles, die Welt ist aber trotzdem in Ordnung. Es ist normal, dass ich nicht alles verstehe. Und es ist nicht nur gut, das, was ich verstehe. Ein Kind weiß, ich kann sowieso nicht alles verstehen. Ein gewisses Loslassen, das kann ihm im Reich Gottes sehr entgegenkommen. Dass ein Kind ein Feeling hat, ja, ich habe auch nicht alles. Ich habe gewisse Fähigkeiten, andere haben andere Fähigkeiten. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in Zungen reden kann, aber es ist doch in Ordnung. Oder, ja, ich kann das, aber irgendwie ist das komisch, aber es ist in Ordnung. So vieles ist in dieser Welt komisch, weil für ein Kind ist normal. Vieles kennt es noch nicht, vieles ist neu. Und was ich noch nicht kenne, was fremd ist und neu, muss mich nicht gleich bedrohen und so. Für ein Kind ist das ziemlich normal. Etwas, was wir von Kindern wieder neu lernen können, weil auch für uns, wenn wir dann älter sind, ändert sich das ja nicht, dass die Welt nicht alles bekannt, verständlich und logisch und so, sondern eigentlich bleibt es so. Und gut, wenn wir diesen Frieden, dieses Grundvertrauen eines Kindes haben, das darf so sein, weil der Größere ist da. Mein Vater ist ja da, Gott ist ja da, deswegen darf es so sein. Und in unserem Erwachsenen-Mindset ist oft ganz viel gewachsen, auch oft ganz unfreiwillig in unserem Leben, dass wir alleine stehen müssen, es alleine schaffen müssen. Aber ein Kind ist deswegen ein Kind, weil es die Eltern gibt. Ein Kind ist deswegen Kind, weil es dann eben nicht weise ist, ne? Mit AI geschrieben. Und schließlich, letzter Punkt, ist natürlich eine eigene Predigt wert, wenn nicht zwei, drei. Ein letzter Punkt für ein Kind ist immer, wenn ich einmal groß bin. Ein Kind lebt in dieser Perspektive, ich entwickle mich, ich wachse, ich lerne. Ja, noch nicht, aber mal gucken, in ein, zwei Jahren, boah, wenn ich groß bin und so weiter, ja, in einer Zuversicht zu wachsen. Genauso ist Gott mit uns unterwegs, dass er uns fördern, wachsen, uns entwickeln möchte. Und das ist eine gute Sache überhaupt mit dem Herrn, aber eben auch gerade mit einem Charisma wie der Zungenrede. Manches ein bisschen komisch, aber ich mache das einfach. Ich vertraue meinem Gott, ich vertraue der Bibel und dann Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht auch mal zu schauen, gibt es da jemanden, der diese Gabe hat? Kann ich das mal anhören oder so? Oh, kannst du mal für mich beten oder selber? Herr, bitte, lass mich diese Gabe doch empfangen. Und so weiter und weiter damit Zugang zu finden. Ja, soweit heute der kleine Rückblick. Nochmal zur Zungenrede, Sprachenrede, Sprachengebet, verschiedene Begriffe, aber dasselbe ist gemeint. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema des Abends, wandelt im Geist. Was bedeutet es wirklich, zur Frucht des Geistes berufen. Ein langer Titel, aber ich hoffe, dass er im Laufe des Abends für euch immer weiter Sinn bekommt und durchaus vielleicht gar nicht so schlecht gewählt ist. Mal gucken. Wandelt im Geist. Wenn ihr das hört, was macht das mit euch? Was habt ihr da so für Assoziationen? Genau, machen wir einen weiter hier. So, wandelt im Geist, schon mal gehört. Was meint das? Welche Gedanken, Assoziationen kommen bei euch hoch? Ich habe mal wieder zwei Mikros verteilt. Eins hat der Johann, das andere hat der Samuel. Lasst uns mal so ein paar Stimmen sammeln, so, wenn ihr das so hört. Wandelt im Geist, was soll euch das sagen? Was ist gemeint? Wandelt im Geist. Was tut man dann? So, die Dagmar legt mal los.
Für mich ist das, auf die Stimme Gottes zu hören.
Hier vorne, hier der Thomas.
Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, sich leiten zu lassen und nicht immer nur unseren Gedanken, Gefühlen nachgehen und so in den Alltag hineinleben.
So ein inspirierter Mindset, so ein bisschen, ne? Hören die Stimme Gottes, aber auf sich, ja, okay. Sonja da hinten?
Ach, hier vorne. Also nicht das machen, was ich früher gemacht habe, sondern das machen, was Gott mir jetzt sagt, was der Geist Gottes mir sagt. Und wenn man manchmal dann wieder, ups, halt, nein, das ist nicht richtig, das war früher, das mache ich heute nicht mehr. Ich wandle jetzt im Geist mit dem, was Jesus mir jetzt sagt. Mein altes Leben ist vorbei und das Neue muss da sein und weiterführen. Also, wie das kleine Kind sagt, bis ich groß bin.
Mhm. Okay. Sonja hatte sich noch gemeldet und dann hier die Elfi.
Ja, die Gebote einhalten und Vertrauen auf Gott.
Okay, ganz praktisch nachfolgebasiert, okay.
Ja, ist ähnlich. Für mich ist das Gottes Wort immer mehr kennenzulernen und umzusetzen.
Mhm. Dankeschön. Okay, Nelly, noch ein Schlusswort von, ja, das ist die junge Dame hier vorne, genau.
Das Wort ihm könnte natürlich auch heißen, also bei mir kommt dann spontan auch sowas wie, wenn ich in einem Tunnel wandle oder sowas, also dass etwas um mich rum und überall um mich ist, also es müsste sich für mich jetzt nicht nur auf die Gesinnung beziehen, sondern auch um so eine Art Schutzraum oder ja, genau sowas halt.
Okay, wie im Geist, der um mich herum ist und dann praktisch dann so etwas verändert, ein Schild vielleicht auch ist oder eine Atmosphäre um mich schafft. So.
Ja, ich hatte gedacht, im neuen geistlichen Leben, also praktisch das neue Leben, was durch den Heiligen Geist oder durch den Geist entsteht, das darin leben, darin wandeln.
Okay. Also Geist im Sinne von geistlichem Leben und darin dann, okay.
Ja, genau. Ja.
Okay. Okay, dann nehmen wir das mal so weit. Danke für eure Beteiligung. Dieses Wort wandelt im Geist ist so, wenn es um charismatische Themen geht, immer wieder auch so wie ein stehender Slogan, so ein Imperativ, der immer kommt, wandelt im Geist. Und wenn wir so geistliche Inhalte haben, wenn wir Bibelworte haben, gibt es natürlich immer auch so verschiedene Bedeutungsdimensionen, nenne ich das mal. Du hast etwas, so wandelt im Geist, so, und wenn man sagt, okay, auf die Stimme Gottes zu hören, sich leiten zu lassen, ne, und das sind schon grundsätzlich richtige Dinge und Amen, das bitte auch zu tun. Oft kommt dann noch mit hinher, dass man vielleicht auch den Lobpreis sehr wichtig findet, dass man sein Herz öffnet und dass man möglichst in Sprachen betet, so wandelt im Geist, so, sei ein geistlicher Christ, der den Geistlichkeiten und so sich auch gerade öffnet. Und das sind gute Sachen, auch grundsätzlich biblische Sachen. Interessant ist aber, dass das Wort selber in der Bibel ein bisschen in einem anderen Kontext gebraucht wird. Und das ist eine ganz wichtige Sache in der Bibel, die wir manchmal beobachten müssen, dass es manchmal eine ganze Reihe richtige biblische Aussagen gibt und eine andere Stelle gibt, die etwas anderes sagt, man hier aber diese anderen Bibelstellen reinpackt und das, was hier steht, dann verpasst. Und wenn es um den Heiligen Geist geht, wird oft ein Thema verpasst, ist dieses, dass er dieser Erneuerer ist, der uns in den neuen Menschen führt, in das neue geistliche Leben. Zum Teil kam das hier in einigen Stimmen auch so deutlich. Ne, da steckt unheimlich viel drin, wenn es heißt, wandelt im Geist. Aber gerade kennen wir das ja auch, dass das Thema Heiliger Geist für nicht jeden Christen die gleiche intensive Bedeutung hat. Sondern es gibt durchaus auch Teile in der Kirche Jesu Christi, ne, wo das eigentlich gar keine Bedeutung hat und wo man auch unsicher ist, was soll denn das? Und gerade wenn man jetzt biblisch ein Stück arbeitet, was wir in dem Seminar Charismatik 2 tun, zu merken, was sagt denn die Bibel, was sagt denn Jesus wirklich über den Heiligen Geist? Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was der Heilige Geist eben auch in diesem Bereich tut, wandelt im Geist. Und wir schauen mal da, wo dieses Wort direkt auftaucht, wie es dort direkt gebraucht wird. In Galater 5, 16 bis 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist ein Zusammenhang, der wenig zur Sprache kommt, auch in Verkündigung ganz wenig meiner Wahrnehmung nach auftaucht, aber ganz elementar ist, weil es geht nicht um weniger, als dass das Evangelium bei Menschen im Herzen wirklich ankommt. Wir gucken jetzt weiter ein bisschen genauer rein. Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Wir haben also diesen Gegensatz Geist gegen Fleisch. Ich habe euch bei euch auf dem Handout extra so 2 Kästen, eigentlich 3 Kästen reingemacht, in die Mitte gegengeschrieben und ihr könntet, wenn ihr wollt, das eintragen. Fleisch und Geist, Fleisch gegen Geist. Das ist eine Art von Polarität oder Gegensatz, in dem wir leben. Und er hat ganz viel Potenzial und auch dieses Thema heute Abend hat ganz viel Potenzial, Christsein zu verstehen. Mensch, ich bin Christ, vielleicht auch schon viele Jahre Christ, aber doch ist noch Sünde in meinem Leben. Ich bin Christ und irgendwie, Jesus hat auch alles getan, aber mein Leben sieht ja so und so aus. Wie kriege ich das zusammen? Und da jetzt ein Stück tiefer zu gehen und vielleicht auch einiges an Friedensworten zu finden. Vers 17. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Wir haben also wie 2 Naturen in uns. Und Fleisch meint jetzt nicht einfach damit so deinen Körper, sondern Fleisch meint die alte Natur. Das ist ganz wichtig. Die Bibel gebraucht zum Teil gleiche Worte unterschiedlich. Hier in dieser Bibelstelle, Galater 5, meint Fleisch die alte Natur, die von Jesus noch nicht erlöst worden ist. Andere Bibelstelle, die wahrscheinlich auch die meisten hier kennen werden, ist diese klassische Bibelstelle aus Joel 3, Vers 1. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, diese Pfingstverheißung im Alten Testament. Ja? Und eure Söhne werden Träume haben und diese Verheißung. Und Fleisch meint hier tatsächlich Menschen. Ja? Meint hier Menschen allgemein. Auf alles Fleisch. Wichtiger Punkt, manchmal gebraucht die Bibel ein gleiches Wort in unterschiedlicher Bedeutung. Wichtig dann zu schauen im Kontext, wie ist es hier gemeint. Also, wandelt im Geist. Wir haben also diese 2 Naturen. Das geschrieben ist das jetzt an Christen. Das ist jetzt also nicht, das sind also unbekehrte Heiden, wie auch immer, Ungläubige, die haben eben noch diese alte Natur, haben sich noch nicht bekehrt und hätten deswegen die Natur. Nein. Es ist an Christen geschrieben, dass sie, und wurde geschrieben, dass hier noch eine alte Natur ist. An anderer Stelle, im Epheser wird zum Beispiel vom alten und vom neuen Menschen gesprochen. Oder im Römerbrief taucht diese Begrifflichkeit auch raus. Alter Mensch, neuer Mensch. Der alte Mensch, wo die alte Natur noch drin ist, der neue Mensch, den Jesus erlöst hat, in den wir wie reinwachsen müssen. Das Bild bei der Taufe, ich sterbe ganz mit Jesus, ich stehe mit Jesu Auferstehung ganz wieder auf. So. Und ich habe, während ich auf Erden meinen Weg gehe, ist es eine Sache da, weiter reinzuwachsen, dass dieser neue Mensch in mir weiter Gestalt gewinnt. Heißt, ein Teil des Evangeliums ist es, du wirst hier auf Erden nicht fertig, du bemerkst den alten Menschen auch und das ist nicht, weil du ein Versager bist, nicht, weil du nicht ernsthaft genug Christ bist, sondern wir leben hier auf Erden mit diesem alten Menschen ein Stück. Der soll abnehmen, der soll weiter am Kreuz sterben und so. Aber wir leben hier auf Erden weiter mit dem alten Menschen. Da steckt ganz viel Gnade steckt da drin, die man mit sich selber haben kann, weil man merkt, Mensch, ich lebe schon so viele Jahre mit Jesus und irgendwie bin ich da doch noch so in der alten Natur. Oder ich habe meine anderen Menschen um mich herum, die mir auf die Nerven gehen, die vielleicht auch schon viele Jahre lang Christ sind. Und es ist ein Stück weit, dass wir das tatsächlich hier haben. Ist das jetzt cool oder ist es nicht cool? Wir gehen mal auf die nächste Folie und ich schwenke mal zum Römerbrief. Und jetzt schreibt Paulus über sich selbst. Paulus, der Apostel Paulus, schreibt hier, und es ist Bibelwort geworden, Römer 7, 18 bis 19, da sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus spricht über sich selbst, seine alte Natur, mit der er lebt und wie das ist. Das Gute kann ich wohl wollen und mir vornehmen, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Jedenfalls nicht genug. Immer wieder tue ich auch Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will. Sprich auf Deutsch, ich sündige. Und dann ein paar Verse weiter, Römer 7, 24 und der Anfang von Vers 25, sagte ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier steht in anderen Worten etwas, was man im Römerbrief auch liest. Wir können nicht vor Gott bestehen alleine. Wir schaffen es nicht, bevor wir Jesus haben. Wir schaffen es aber auch nicht, wenn wir dann Jesus haben, im Sinne von, ich habe mich bekehrt, vergeben, alles ist gut, sondern wir haben diesen alten Menschen, wir leben in der Gnade. Durch Jesus kann ich mich bekehren und durch Jesus bestehe ich weiter. Ich bin die ganze Zeit in der Gnade, bedürftig der Gnade. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Hätte Gott das nicht ein bisschen intensiver machen können? Ist das nicht ein bisschen knapp, irgendwie unperfekt? Oder steckt da vielleicht eine ganz geniale Sache drin, dass es so ist? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wäre manchmal schon ganz froh, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr nur neuer Mensch wäre. Ich könnte auf meinen alten Menschen ehrlich gesagt auch verzichten. Vielleicht geht es dir auch so. Keiner muss sich jetzt hier nackig machen, ne? So, aber wahrscheinlich ist es bei dir auch so, dass du einfach ein normaler Mensch bist. Ein Mensch, der, Halleluja, Jesus gefunden hat, aber alter Mensch, du kennst ihn. Ist es nur so ein halbes Werk? Bisschen unperfekt? Oder ist da was Gutes dran? Was denkt ihr? Lasst uns mal ein bisschen eine Runde drehen, was das vielleicht für einen Effekt hat oder warum das Gott vielleicht so gemacht hat und warum es vielleicht gut sein könnte. Denn damit zu leben ist ja manchmal auch ein bisschen anstrengend, ne? Also so richtig, manchmal denkt man auch, ja, mein Ehepartner, der hätte auch so ein bisschen mehr, ja, vielleicht, dass man, weiß nicht, was für Sachen denkt, ne? Was meint ihr? Warum hat Gott das so gemacht? Hat da ein Mikro und so für der, zur Anke. Anke fängt mal an, schauen wir mal so ein bisschen.
Also ich schätze mal, dass wir jeden Tag dann auch aktiv den Kontakt zu Gott suchen und dass wir ihn jeden Tag auch brauchen. Ich denke, das ist die Quintessenz, dass, dieses Denken dahinter. Schätze ich mal, ich weiß es nicht.
Es ist ein Potenzial, ich sage es nochmal so in anderen Worten, dass es einen zu Gott zurückholt, dass man Gott braucht, dass man das Ding nicht alleine macht. Ja, okay.
Ja, und ergänzend würde ich noch dazu sagen, dass wir uns immer wieder seiner Gnade bewusst werden.
Genau, es ist so ein Ding, ich brauche die Gnade immer wieder. Ich Amen. Bin immer wieder bedürftig, ja. Helmut?
Vielleicht, dass wir nicht übermütig werden. Wenn wir alles vollkommen werden, dann wäre es vielleicht in diesem Sinne, dass wir sagen, schau mich mal an.
Ja, genau wie es nämlich hier.
Das wäre dann ja auch weg.
Ja. Genau wie es gerade auch hier gesagt wurde, ich brauche Gott immer wieder, ich brauche auch Gnade, Vergebung wieder und es demütigt mich auch ein Stück, ne, dass ich vom Stolz wegkomme, dass ich, ja?
Ich glaube, ich würde mich sonst so ein bisschen vergewaltigt fühlen vom Heiligen Geist irgendwie so, weil ich finde das, also gerade wenn ich in der Seelsorge bin, dann sagen manchmal die Leute, also ich hätte es gerne weg und dann sage ich, sei nicht schneller als dein Herz. Und ich glaube, ich finde das unheimlich rücksichtsvoll. Ich freue mich, dass das so schön rücksichtsvoll und langsam geht und dass wir das so Hand in Hand machen können.
Genau, da steckt auch ein Stück Sanftheit drin, Zeit geben und scheinbar, dass Gott auch Zeit hat, dass er Geduld hat. Weil natürlich wir manches Mal auch in Kontexten aufgewachsen sind, da hatte man mit uns nicht so Geduld und dann gab es auch eine drauf, so oder so. Und dann übertragen wir das ein Stück auch auf Gott. Aber in diesem Konstrukt, wie wir das gerade haben, merken wir schon, das hat Gott sich ja wie für Zeit entschieden, dass wir bei ihm Zeit haben, dass er in Geduld, in Gnade uns trägt. Ne?
Also ich finde auch, dass man dann mit den Nichtchristen mehr auf Augenhöhe ist. Wenn man jetzt so perfekt ist, dann wollen die ja erst recht nichts mit einem zu tun haben, weil die da ja eh nicht hinkommen, in Anführungsstrichen. Mhm. So, das finde ich auch nochmal wichtig, dass die merken, okay, ihr seid ja auch ganz normale Menschen. So.
Mhm. Ja, es kann einen auch an die eigene Menschlichkeit oder auch das, wie man früher mal gelebt hat, erinnern, dass man nicht denkt, man ist dem allen entwachsen, man schwebt da jetzt so drüber, sondern ja, ich lebe von der Gnade jeden Tag. Thomas nochmal?
Also mir persönlich zeigt das halt auch immer wieder, dass ich das auch weiß, dass es jeder Mensch so hat, und das hilft mir dabei, dass ich auch mehr Gnade mit meinem Umfeld, mit meinen Mitmenschen habe.
Ah, das ist natürlich nochmal ein Ding. Wenn ich selber immer wieder Gnade brauche, könnte ich auch gnädiger mit meinem Umfeld werden. Ja, dass es uns also nicht nur in puncto Stolz erzieht, dass es uns in einer gesunden Weise demütigt, sondern dass es uns auch selber in der Gnade schult, mit anderen gnädig zu sein. Mhm. Und für welche Botschaft sind wir unterwegs? Wofür sollen wir Zeugen sein? Und welche Botschaft sollen wir verkünden? Eine Gnadenbotschaft. Und wie unglücklich, wenn wir selber aber von der Gnade eigentlich keine Ahnung haben. Und so hat Gott eine Schule eingerichtet, dass wir die Gnade ein Stück lernen müssen. Und wir reden von einem Gnadengott, und wie nochmal, Gott hat sich wie darauf eingerichtet, ich muss, dass er Zeit gibt, weil er hätte es bestimmt anders machen können, dass unser alter Mensch noch so klein ist und der Neue ist da so ein Riesen, was ich was. Er hat es aber gemacht, wie gemacht, weil er unsere Schwachheit, unsere Sünde aushält, weil dieses Opfer tatsächlich das perfekte Opfer ist. Er hat sich versöhnt. Dieses Opfer, dieses Gnadenwerk Jesu ist so stark, dass er mit uns so leben kann und Zeit geben kann, uns auch Entwicklungszeit geben kann, dass wir uns verändern können. Und by the way, Jesus hat ja tausend gewaltige Worte gesagt, aber ein auch gewaltiges Wort ist, dass er mal gesagt hat, mit dieser Frau, die zu ihm kam und so weiter, Mensch, du weißt gar nicht, Jesus, wer dir da die Füße wäscht und hast nicht gesehen. Und dann sagt er dieses gewaltige Wort, auch ein Schlüssel, Reich Gottes zu verstehen, wo er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. So, und jetzt sind wir gerade bei einem Konstrukt gewesen, das Gott uns in ein Konstrukt stellt, wo wir immer wieder Vergebung auch brauchen und das auch realisieren, dass wir Vergebung brauchen, damit Liebe in uns wächst, dass Liebe in uns wächst. Merkt ihr, es erzieht uns, es formt uns, tauglich für die Gnadenbotschaft zu sein, dass wir nicht wie Blinde sind, die von Farben sprechen, und es erzieht uns und lässt Liebe in uns wachsen. Sollst du Gott lieben, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist das Gesetz und die Propheten. Und kommen bei dem an, worum es eigentlich geht, dass wir in der Liebe leben. Wir haben also etwas, was ein Stück anstrengend ist, und manchmal denkt man, ach Herr, hättest du nicht, aber er hat es sich gut gedacht. Gott ist wirklich gut und weise, und seine Gnade kennenzulernen ist eine Aufgabe, die er uns gestellt hat hier auf Erden, und gut, wenn wir seine Schüler sind. Und jetzt, nachdem wir das begriffen haben, wollen wir mal ein bisschen genauer zu dem Thema Sünde schauen. Weil jetzt haben wir ja schon gemerkt, das Fleisch streitet gegen den Geist und so, das ist ein Stück schwierig. Und dann ist man bei Sünde und Buße, und das hat manchmal so was Kaltes irgendwie. Nach dem Motto, boah, ich bin doch gar nicht so schlecht und jetzt irgendwie Sünde, und scheinbar hat Gott immer wieder ein Problem. So geht es manchen, ob man den Gott nie genügen könnte und wie denn das alles so sei. Und wir nähern uns jetzt mal, wo die Bibel im Epheserbrief, in Epheser 4, den Menschen beschreibt, wie sieht es denn eigentlich aus, bevor Jesus kommt, und wovon erlöst er uns eigentlich? Und wir schauen mal in Epheser 4. Da heißt es, so sage ich nun, bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und jetzt kommt die Beschreibung. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtete. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Auf eurem Handout habe ich, weil ich das glaube, dass es so wesentlich ist, sich das mal bewusst zu machen, so vier Linien gezogen. Ihr könntet diese vier Punkte eintragen aus Vers 18 da, wo beschrieben steht, wie geht es dem Menschen eigentlich ohne Gott? Weil so ganz tot ist er nicht. Er ist schon geistlich tot, ne? Und dann, wenn Jesus dazu nicht kommt, dann ist das auch Verlorenheit für die Ewigkeit. Aber es gibt ja trotzdem, dass man sein Leben hier irgendwie lebt auf Erden. Und ich weiß diesen Zeitpunkt auch noch, wie es mir damals ging. Und ich hätte nicht gesagt, dass es mir schlecht geht. Aber als ich damals zu Jesus kam, im Mai 1997 neu zu Jesus kam, da habe ich das dann demonstriert bekommen vom Herrn. Wie verfinstert mein Verstand ist, wie verstockt mein Herz ist und mit meiner Unwissenheit von ihm, von dem Leben und überhaupt ich gelebt habe. Was ist ein verfinsterter Verstand? Also das, ihr kennt ja auch das Wort, dass einem ein Licht aufgeht, ja? So eine Redewendung, die wir durchaus in unserer Sprache haben. Und dass ein Verstand verfinstert ist, dass einfach gewisse Möglichkeiten zu denken fehlen. Zum Beispiel, wenn jemand immer nur in diesem Automatismus lebt, irgendwie muss ich mich retten, ich komme immer zu kurz. So ein typisches Waisensetting. Gerade kein Kind, wie vorhin erzählt, es gibt niemanden, der für mich da ist, ich muss immer alleine machen. Und wo eine Verfinsterung ist, es könnte jemand für mich da sein. Es könnte jemand sein, da sein, der auch vertrauenswürdig ist. Es könnte da sein, ich komme zu spät und trotzdem ist für mich noch genug da. Sowas überhaupt denken zu können. Oder jemand, der denkt, ich muss immer rackern. Und alles, was ich habe, muss ich zu 100%ig einsetzen, dann könnte es vielleicht gerade so reichen. Und da so ein Gedanke, Friede, Sabbat? Ich weiß noch, wie das damals bei mir war, wo ich dachte, es war so ein Glaubensschritt, sowas wie Sabbat als Student damals zu leben. Machten auch die Leute um mich herum natürlich nicht, aber für mich war das so ein Riesenopfer, weil ich dachte, was verpasst, was verschwende ich für Zeit? Und es konnte mir es gar nicht vorstellen. Gott sei Dank habe ich vermittelt bekommen, Gottes Wort wirklich zu vertrauen und habe mich schweren Herzens darauf eingelassen, irgendwie so einen Sabbat umzusetzen. Gott sei Dank, was hat es mein Leben verändert? Und über solche Sachen oder, ey, da war jemand so übel zu mir und hat mir so wehgetan. Ich werde ihm doch nicht vergeben. Dann gebe ich dem noch die Botschaft, das war alles nicht so schlimm. Das ist das Letzte, was ich ihm sagen will. Das Gegenteil will ich ihm sagen. Was er für ein übler Mensch ist und eigentlich, dass er den Tod verdient hätte und was ich was. Ne? So wie dann Hass und Rache in unserem Herzen sein können. Und dass hier eine Erleuchtung geschieht, zu denken, okay, Vergebung loslassen könnte vielleicht zu wirklichem Frieden führen. Und, oh, ja, der andere mag übel getan und mag es auch verdient haben, eine deftige Strafe, aber eigentlich bei genauerem Hinsehen ich doch auch. Und plötzlich anders anzufangen, über Gerechtigkeit zu denken, dass ein Verstand erleuchtet wird. Oder wie es hier weitergeht, entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Jeder Mensch sucht Leben, so sind wir aufgestellt. Aber wo sucht man denn Leben, wenn man Gott gar nicht kennt? Oder wenn man Christ geworden ist, aber trotzdem gar keinen Schlüssel gefunden, keine Lehre gefunden hat, wie kann man denn an diese Brunnen, an diese Quellen Gottes kommen? Und schließlich hier auch durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, weil man einfach vieles nicht kennt, zum Beispiel das Wort Gottes eigentlich nicht kennt, ein verstocktes Herz hat, was zu gewisser Liebe oder Glauben, dass es so gar nicht mehr ist. Der Mensch ohne Gott ist in verschiedener Weise verbogen, kaputt, zerstört. Und das wird hier ein Stück beschrieben. Das ist bei dem einen so, bei dem anderen so, aber eben irgendwo deformiert, kaputt und gestört. Und Jesus macht das neu. Und es ist so wichtig, Jesus auch als diesen Erlöser zu sehen. Ja, er bringt uns Vergebung. Ja, er bringt uns das ewige Leben, Himmel und neue Erde und so, ne, dass wir eine Ewigkeit mit ihm leben. Aber wir brauchen auch, weil es so nötig ist, dass er uns auch jetzt in das Leben hineinbringt. Praktisch hier, dass unser Herr, dass wir anfangen zu lernen als Jünger, dass der Verstand erleuchtet wird, dass dieses Herz wieder beweglich wird, aus der Verstockung rauskommt und so weiter. Veränderte Menschen. Und das ist so wichtig, weil die Welt braucht solche Christen, weil solche Christen können dann auch Licht sein. Weil wenn dieser ganze Mist, mit dem wir zu Jesus kommen, an Verstockung, an Verfinsterung und all diesem ganzen Wurst wirklich so bei uns bleibt, dann sind wir Wenn es gut läuft, noch hinkende Christen, ja, immerhin, ein Hinkender kommt ja auch vorwärts, aber wissen wir euch auch, dass es so viel, viel schwächeres Christsein gibt, vielleicht auch ein sehr zweifelndes, überhaupt an Gott zweifelndes und so weiter, aber dass er in unser Herz kommt, ne, dadurch diese Dinge hier passieren. Und wenn das passiert, ist das Lebensveränderung, das ist Freiheit, das ist Würde, das ist Hoffnung, das ist einfach, sind einfach gute Sachen, anders leben zu können. Und ich bin so dankbar, dass auch ich das damals seit dem Sommer 1997 dann erleben durfte. Und weil er dich und mich da rausholen möchte, weil er als dieser Retter gekommen ist, aus dem, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, Menschen rauszuführen in Leben, ja, deswegen geht es darum, dass die Werke des Fleisches, dass die Werke der alten Natur, dass er uns davon befreit. Und so geht dieses Wandelt im Geistwort jetzt weiter. Ich lese mal Galater 5, 18 bis 21. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist ein unheimlich herausfordernder Text, weil man kann ihn einfach als eine Aufzählung hören von Fehlern, von Schlechtigkeiten und irgendwo bist du auch dabei und denkst, ja, hoffentlich reicht Gottes Gnade, wie ist es damit, ja? Aber wir haben jetzt schon so ein bisschen einen anderen Absprung, glaube ich, gefunden, dass hier einfach die alte Natur beschrieben wird. Und dass der Mensch dazu kommen soll, der hier das Wort liest, der sagt, ich will davon loskommen. Dass auch ne, Bekehrung ist Umkehr. Ich gehe in eine Richtung, kehrt 180 Grad. Eine andere Richtung. Wirklich umzukehren. Richtung Tod, von Richtung Tod, Richtung Leben. Diese Dinge zu verlassen. Und jeder hängt hier irgendwo in verschiedenen Dingen dran. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, das alles ein bisschen durchzuerläutern, was diese einzelnen Sünden bedeuten, aber ich denke mal, dass ihr euch unter dem allermeisten ganz gut etwas vorstellen könnt. Deswegen, weil er uns da rausführen möchte, befreit er uns von diesen Sünden, diesen Werken des Fleisches. Dass wir darüber Buße tun können, dass wir in Veränderung, dass wir es auch überhaupt wollen können. Weil man kann sich ja in Dingen auch herrlich wohlfühlen, in so einem Zwang und Zwietracht, das ist meine Position und ich stelle mich hin und so. Ja, das ist ja nicht so, dass Leute dann immer groß leiden, wenn sie das vollbringen. Überhaupt. Sünde kann sich erstmal ziemlich gut anfühlen und wird dann aber immer anders und fordert ihren Preis. Und der Sold ist dann Tod in verschiedener Weise. Aber nicht immer nur Tod, ewiger Tod, sondern Tod auch jetzt und hier. Wo Freude kaputt geht, Liebe kaputt geht, Wertgefühl kaputt geht, Vertrauen kaputt geht, Hoffnungsfähigkeit, Bünde zerbrechen und so weiter und so weiter. Das ist der Preis von Sünde. Oder hier auch die Sünden gegen den eigenen Leib, Unzucht, Saufen, Fressen, wo wir selber uns schädigen und kaputt machen. Sünde hat ihren Preis. Und davon möchte er uns befreien. Und wenn man das so ein bisschen ohne diese Angst vor Strafe, dass man diese Angst vor Strafe ein bisschen los wird, weil wir begnadigt sind in Jesus, kann man vielleicht sagen, ja, Jesus, bitte befreie mich von dieser alten Natur zum Leben. Und so geht der Text dann auch weiter, wo wir hinwollen. Die Frucht aber des Geistes, das, was er dann hervorbringt, wenn er uns davon befreit, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dieses steht kein Gesetz. Aus dem Alten uns rauszuholen, um in diese Größen Freude, Treue, Liebe und andere uns reinzuhören. Wenn ich das mit einem Wort beschreiben sollte, würde ich sagen, Leben. Wenn das in mir ist, das in meinen Beziehungen ist, ist das Leben. Sagen ja. Und was hat der Heilige Geist damit zu tun? Er bringt das als Frucht hervor. Wow, könnte man sagen, Heiliger Geist, vielleicht brauche ich ihn mehr. Vielleicht braucht Gemeinde, Kirche Heiligen Geist mehr. Wir haben ihn schon als diesen Ausrüster am dritten Abend gesehen. Auch schon am ersten Abend, ey, von Jesus gesendet. Am zweiten Abend, hey, das ist ja Jesus selbst, der da kommt. Am dritten Abend dieser Ausrüster. Und jetzt, wow, du führst uns ja aus dem Tod zum Leben. Du setzt ja praktisch das Evangelium wie um in mir, in meinem Herzen. Heiliger Geist, sei willkommen. Versteht, das ist kein Pfingstler-Thema, man muss irgendwie ein pfingstlerischer Christ sein oder sonst irgendwie ein bisschen komisch, dass man so irgendwie Lobpreis unheimlich toll findet und dann ist mit dem Heiligen Geist auch so ein Ding. Lobpreis ist super, ja, ist nicht der Punkt. Aber der Heilige Geist ist Zentrum und er tut Evangelium. Das Heil, er bringt Heil in dein Leben. Heiliger Geist ist keine Ergänzung, sondern Gott, der wirkt. Warum ist das die Frucht des Geistes? Da steht ja auch Frucht und das ist nicht Früchte. Man kann Früchte sagen, es sind mehrere Punkte, ist in Ordnung, aber interessanterweise steht da Frucht. Als wenn eine Frucht so verschiedene Ausprägungen hat. Ich weiß nicht, wer von euch die Predigtreihe, die Vision Gottes, kürzlich ganz aufmerksam mitverfolgt hat. Die ging auch damit, was hat sich Gott eigentlich gedacht, und dass es Gott um mehr geht als Vergebung. Und die Kernstelle habe ich euch hier nochmal mitgebracht. Kolosser 1, Vers 27, auch wenn jetzt der Vers davor von 25 bis 28 hier steht. Da kommt dieses Besondere mit dem, dieses verborgene Geheimnis, was jetzt offenbart ist. Christus in euch. Christus in euch. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Aber das ist das, worum es geht. Und das ist die Frucht, nicht Früchte, die Frucht, die er in uns hervorbringen will. Du bist eingeladen, dich zu Jesus zu bekehren, umzukehren von dem alten Leben, aber auch von diesem alten Menschen, zu sagen, ich will jemand anders werden, dass er in dir wohnt, in seinem Geist, dass Jesus in dir wohnt und er Gestalt gewinnt in dir, dass er zunimmt in dir. Und dazu gehört eben auch, dass du in diesen neuen Menschen weiter hineinkommst. Und weil Jesus weiter Raum findet, Jesus weiter in dich kommt, nehmen diese Früchte zu und Menschen verändern sich. Und dann spürt man plötzlich, Jesus verändert Menschen. Und das ist eines der schönsten Dinge, die wir hier sehen können auf Erden, wenn Jesus Menschen verändert. Sie bringt in diese Würde zurück, in diese Schönheit zurück, sie auch in Fruchtbarkeit und in sinnvolles Leben, wo ein Mensch sich nicht mehr einfach nur immer um sich selbst drehen muss und all der ganze Kram, sondern dass Jesus uns Gestalt gewinnt. Und ich sage euch, es ist der beste Bewohner, das Beste, was du in dir gegeben hast, dass Jesus in dir ist. Und um das zu erreichen, geht dieser Text, der eingeht mit wandelt im Geist, dann hier auch so weiter. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Der alte Mensch wird gekreuzigt, wir müssen das nicht selber erleiden, das hat Jesus für uns getan, wir nehmen es in Anspruch, der alte Mensch stirbt daran. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Hier wird es wiederholt. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Themenwechsel, kommt jetzt ein ganz anderes Thema plötzlich. Wir sind doch gerade bei dem neuen Menschen. Hier geht es plötzlich um, wie stehen wir denn zueinander? Denn das, was wir jetzt hier beschrieben haben, ist ja das Ding von jedem Einzelnen von uns. Und wie geht es uns denn miteinander? Ist es uns wichtig, wie wir voneinander dastehen? Ist uns das wichtig, wie uns der andere behandelt oder wie sich der andere verhält? Boah, so ein Riesenthema. Wie hauen unsere Beziehungen miteinander hin? Und hier kommt ein ganz entscheidendes Wort. Schaut, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Versuche nicht der Größte vor den anderen zu sein. Es ist sowieso nicht die Wahrheit. Nicht, dass du nichts Großes, nichts Herrliches, nichts Schönes an dir hättest, aber es ist Gnade. Es ist Gnade. Nimm es als Gnade und du kannst es bescheiden vor den anderen leben. Sich nicht, einander nicht herausfordern, beneiden, haben wir diese ganze Streit, ich bin besser als du oder warum ist der jetzt so gut und ich nicht oder die kann und ich kann nicht und so, loszulassen. Und barmherzig, so diese Gnadenschule, die wir vorhin hatten, lebt die Gnadenschule mit den anderen und wachse in diesem Werk, was Jesus tun möchte. Deswegen glaube ich, dass dieser Text hier an der Stelle so endet. Bei den anderen Vorträgen habe ich immer ganz von Anfang von Jesus gesprochen. Was hat denn Jesus dazu gesagt? Das kommt jetzt auch, diesmal ein bisschen später. Aber schaut mal dieses Wort, was Jesus gesagt hat. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ihr merkt jetzt schon nach diesem Anflug, den wir genommen haben, dass wir genau bei dem Thema sind, was wir gerade schon die ganze Zeit besprochen haben, angeschaut haben. Jesus spricht, vom Kreuz auf sich zu nehmen, die alte Natur stirbt, das Neue kann hervorkommen. Und er sagt es nicht einfach als Empfehlung, sondern er sagt, wenn mir jemand nachfolgen will. Das heißt, wer Jesus nachfolgt, da geht es wirklich um Umkehr. Vom Tod, weg von Gott, hin zu Gott, zum Leben. Es ist wirklich Umkehr gefragt. Wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge. Was ist Selbstverleugnung? Verleugne sich selbst. Zu sagen, nee, der bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Nicht, weil ich mir was einbilde, sondern weil ich mich von Dingen wegdrehe. Ich will jetzt nicht mehr dieser Mensch sein, der dauernd immer nur dieser Nörgler ist. Den jeder kennt, dass er immer undankbar, immer zum Murren und immer ein Problem. Ich will nicht mehr dieser Problembolzen sein. Ich wende mich davon um, ich fange an zu danken. Fange an, gütig zu sein. Nicht immer zu sagen, was nicht stimmt, ich fange an zu helfen, sich zu wenden. Weil Jesus auch so ist. Wende mich von dem Alten zu dem neuen Menschen an. Vielleicht nicht mehr der zu sein, der immer nur auf die anderen herabguckt und versucht, sich dadurch ein Selbstwertgefühl zu geben. Das war eine meiner großen Strategien, irgendwie im Leben klarzukommen, was natürlich eine ganz herausragend dämliche Idee war, ne, das so zu machen. Ne, aber das war etwas zu lernen, dass Verachtung und Hochmut nicht wirklich einen selber aufbauen und im Zwischenmenschlichen auch gar nicht so gut kommen. Und sich hier wirklich umzuwenden, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und nun geht es genau mit dem Punkt weiter, den wir im Epheserbrief schon hatten. Denn Jesus spricht weiter, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wahrscheinlich eine Bibelstelle, die du schon öfter gelesen hast und dann darüber nachgedacht hast, wie ist denn das gemeint? Was ist denn das jetzt? Und in dem Zusammenhang, den wir jetzt haben, wird es sehr deutlich, warum lebe ich denn die Werke des Fleisches? Warum lebe ich denn die Werke des Fleisches? Ich gehe noch mal ein bisschen zurück hier. Warum tun denn Menschen? Menschen sind ja nicht per se einfach nur doof und böse. Auch ein Stück weit. Warum ist denn jemand so mit Zank unterwegs und zankt sich dauernd? Weil er denkt, anders geht's nicht. Ich muss es doch jetzt mein Recht durchsetzen. Ich muss das doch jetzt haben. Und sonst bin ich wieder der Verlierer und die anderen lachen über mich oder irgendwie so ein Kram, ja? Warum ist jemand denn so mit Neid unterwegs, ne? Weil er sich denkt, wenn ich das hätte, ja, dann würde es mir auch gut gehen. Ich muss mich nicht denken, dass ich vielleicht selber Verantwortung übernehmen muss oder das wäre wichtig oder ich muss vielleicht wirklich auch mich korrigieren lassen und sowas, sondern einfach Neid. Wenn ich denn das vom anderen hätte, ja, dann und sich dadurch wie zu trösten, obwohl das natürlich wiederum eine ganz schlechte Idee ist, wie bei Sünde sowieso. Oder Feindschaft, ein feindseliges Herz in sich zuzulassen. Ich bin Feind und dadurch muss ich mich mit dem anderen nicht mehr auseinandersetzen. Mauer. Ich lebe als Feind. Ich gebe den anderen auf, dann bin ich sicher. Habe ich auch mal gemacht. Ich habe, ja, weiß nicht, viel, wie gesagt, ich bin auch jemand, der einfach Gottes Gnade, Erlösung braucht und immer noch braucht und auf dem Weg ist und so. Ja, das sind Dinge, wo Menschen sich gedacht haben, irgendwie, wie geht's denn, dass ich lebe, dass ich zurechtkomme. Und das meint Jesus mit diesen Worten. Diese Konstrukte, die letztendlich Sünde sind und die uns und andere kaputt machen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das wird nichts werden. Ich habe gerade ein bisschen erläutert. Aber jetzt geht's ja weiter. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und damit ist nicht gemeint, sei Missionar und lass dich erschießen, sondern da ist das Leben gemeint. Du bist zum Beispiel in diesem Zanken, du lässt los, okay, fühlt sich erstmal an wie verlieren, aber ich werde versorgt. Mir wird geholfen. Ich habe einen Vater. Ich habe einen Gott, der mir hilft. Ich kann das los. Ich muss mir meinen Seelenunterhalt, ne, mein Herzensbrot nicht mehr auf diese Weise verdienen. Ich kann loslassen. Das ist erstmal ein Verlieren. Das, was man als Leben vorher gedacht hat, lässt man los. Oder diese anderen Werke mit dem Saufen und Fressen oder so. Das ist ja auch eine Sache, weil wir haben ja einen Körper und das ist relativ leicht manipulierbar. So eine Tafel Schokolade, mit der kann man schon einiges erreichen. So. Ja, also die wenigsten sind traurig, wenn sie eine Tafel Schokolade gegessen haben. Warum? Weil das dann einfach so funktioniert. Ist auch grundsätzlich nicht schlimm. Ist nur doof, wenn das ein Dauermechanismus ist. Oder mit dem Trinken oder mit dem Essen oder so. Dann wird es eben ein Stück schwierig. Und das loszulassen und dieses, okay Jesus, was kann mich denn sonst trösten? Was kann mir denn sonst helfen? Oder aus Langeweile zu essen oder was ich was für Geschichten, ja? Oder mit dieser Feindschaft zum Beispiel. Dann muss ich mich mit den Leuten auseinandersetzen, dann werde ich wieder verletzt und wieder und es war so schlimm, ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Und das ist ein Stück, dieses alte Leben zu verlieren, diese alten Strategien zu verlieren, aber eben gerade nicht zum echten Tod, sondern zum Tod dieser Haltung, zum Tod dieser Konstrukte hin. Jesus, was ist denn deine Lösung? Was ist denn deine Lösung? Und dann zu lernen. Und Jesus kann verändern. Und das nächste Wort von Jesus, was ich hier reinbringen möchte, ich finde es immer so wichtig, ist auf die Bibel aber gerade zu gründen und dann auf Jesus ist wirklich auszurichten. Ganz am Anfang, in der ersten Einheit, könnt ihr euch vielleicht noch an dieses Wort erinnern, als Jesus darüber gesprochen hat, was ist denn die Aufgabe des Heiligen Geistes? Weil es ist nicht zuerst seine Aufgabe, dass er zu uns spricht, wir hören die Stimme Gottes oder dass wir im Lobpreis zu ihm kommen. Das sind super Sachen, Amen, das tut er und das ist super kostbar. Aber das grundsätzlich ist das, was Jesus sagt, Johannes 16. Und das Erste, was er gesagt hat, und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht und dann über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Dann kann man ja denken, ja okay, ist die Welt, die ist verloren, findet Jesus und gehört zu Jesus, werden Kinder Gottes. Richtig. Halleluja, wo der Heilige Geist das getan hat, dass jemand sich bekehrt. Aber jetzt haben wir ja gerade heute Abend noch festgestellt, wir haben das Thema alter Mensch mit dabei. Heißt, da leben wir noch Welt. Das heißt, Welt hört nicht auf, sondern ein Stück haben wir es mit dem alten Menschen noch. Wie gesagt, Stichwort Gnadenschule, nicht weil irgendwas schiefgelaufen ist, nicht weil jemand kein richtiger Christ sei und so weiter, sondern wegen der Gnadenschule. Heißt, dass dieser Dienst des Heiligen Geistes weiter so wichtig ist, dass er uns zur Buße führt und aus den alten Dingen, die wir damals auch in der Welt schon gelebt haben, weiter rausführt. Ja? Dass der Heilige Geist von Jesus gesendet ist, dass wir wirklich aus diesen Dingen, und die, da steht ja nicht immer Welt dran, gegen Gott, Sünde ist ja auch versteckt oder hat sich getarnt. Manches sieht ja ganz vernünftig aus. Ey, ich werde da um mein Recht kämpfen können und so. Kann auch jetzt kein Fehler sein, dass wir uns einfach um Gerechtigkeit hier kümmern. Das kann ja alles ganz fromm und ganz gut daherkommen. Aber trotzdem vergiftet sein, dass der Heilige Geist erstmal reinkommt. Du, es ist aber eigentlich nur Rechthaberei und in dir ist unheimlich viel Ungnade. Könnte sein. Also, das Werk, das der Heilige Geist uns von Sünde überführt, hört nicht auf. Und es ist so kostbar, weil es uns zum Leben führt und dass Jesus in uns zunimmt. Zum Schluss will ich euch ein Zeugnis sagen. Natürlich kenne ich selber auch so dieses, dass ich in meinem Gewissen merke, das war jetzt verkehrt. Es gibt eine Situation, wo man vielleicht zusammengerauscht ist und dann nachdenkt, oh, eigentlich blöd, was du da gesagt hast. Oh, hättest du mal das. So ein Ding, wo man schon merkt, da muss man umkehren, muss man Buße tun, vielleicht auch sich entschuldigen. Und bei manchen Sachen funktioniert das nicht. Und ich will euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, die Gott mir, könnte man sagen, geschenkt hat. Ich war im Urlaub und eins meiner Hobbys ist Fossilien suchen. Ich finde Fossilien suchen toll. Und schon als Kind im Kindergartenalter sind wir immer auf Fehmarn gewesen, in der Ostsee. Und da kann man, wenn man am Strand so langläuft, kann man sogenannte Donnerkeile suchen oder auch, wenn man Glück hat, so einen versteinerten Seeigel finden. Ja? Und das fand ich als Kind schon toll. Und nun war es so, nach vielen, vielen Jahren, dass wir mal wieder da im Ostseebereich Dänemark waren, dachte ich, jetzt gehe ich mal Fossilien suchen. Das ist eine tolle Sache. Super Wetter. Und dann war ich immer so in so wadenhohen Wasser unterwegs und so, weil ich hatte da war irgendwie, da lag einfach der Kies, ne, wo man das da drin findet. War dann einfach mit Wasser. Und dann guckte ich da so und war so unterwegs und lief eine halbe Stunde, lief eine Stunde, glaube dann schon anderthalb Stunden und bin dann langsam ein bisschen sauer geworden. Wo ich dachte, Herr, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ich dachte, ich laufe hier rum, das wäre doch jetzt nur das Mindeste, dass ich jetzt hier mal sowas finde. Dann habe ich auch immer so eine Steine, die so wie so ein versteinerter Segel aussah. Das waren nur so verknüppelte Fantasiesteine, wo ich dann irgendwann echt unzufrieden geworden bin. Und dann wirklich dachte, Mensch, Herr. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann zum Himmel geguckt. Also ich finde Gottesfurcht schon wichtig, nicht falsch zu verstehen. Es geht jetzt um den Ausdruck, auch persönlich mit Gott zu leben. Und es war dann wirklich so, wo ich dachte, Herr, du könntest mir jetzt mal ein bisschen Glück schenken, ein bisschen Finderglück. Und dann habe ich zum Himmel geguckt und dachte so, sag mal, Herr, wahrscheinlich finde ich jetzt eher einen Stein, wo mein Name draufsteht, anstatt dass ich so einen Seeigel finde, wa? Und es passiert tatsächlich. Ich fasse wieder ins Wasser, nehme einen Stein raus, gucke da drauf und es war wieder so ein Schnörkelstein. Aber dieser Schnörkel hatte die Form eines M's, des Buchstaben M. Ich dachte, oh. Mein Zorn verflog, mein Ärger, weil ich wusste, okay, dann kann ich jetzt wirklich aufhören. Es macht gar keinen Sinn, weiter zu suchen. Wenn Gott mir im Wege steht, dann macht das jetzt wirklich keinen Sinn. Ich wusste, okay, Gott will mir irgendwas sagen. Und bin dann in unseren Wohnwagen gegangen, habe die Bibel aufgeschlagen, habe stille Zeit gemacht, habe gelesen. Habe noch keine Antwort bekommen, so, aber habe gemerkt, musste dranbleiben. Dann passiert noch was anderes, das würde jetzt zu weit führen. Aber als wir zu Hause waren, nämlich wieder, habe ich Gott gesucht. Und dann habe ich gebetet und plötzlich, ja, was ist es? Und habe versucht zu hören und plötzlich fiel das Wort Hader in mein Herz. Hader. Das ist ein altes Wort für Streit. Ein Herz, das im Hader ist, in Streit, einfach viel lebt und immer schnell dagegen und so weiter. Dann fing ich an, mit der Konkordanz so Bibelstellen zu suchen und habe gemerkt, dass Gott mich zur Buße führt. Und wenn Gott das so macht, ist das auch ein Zeichen, dass Gott schon viele, viele Male geredet hat, aber man nicht gehört hat. Weil das Gewissen mal anzusprechen, hat er schon mal getan. Und dies und das und mit Leuten, natürlich hat Hader dann auch seine Ergebnisse und so, aber hat es immer nicht kling gemacht. Und hat er mir das gezeigt und mich zur Buße geführt. Und ich will das einfach nochmal sagen am Schluss dieser Einheit. Buße ist kostbar, weil er uns zum Leben führt. Das ist nicht, weil Gott irgendwie ärgerlich ist und irgendwie du passt ihm nicht und irgendwie musst du dich ein bisschen besser machen, damit er nicht irgendwie immer nur das Runzeln auf der Stirn hat, wenn er dich sieht. Buße ist Leben. Und dass wir dafür offen sein dürfen und dass es uns beschenkt und uns weiter darin führt, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Amen. Wir wollen wieder in die Kleingruppen gehen und ich würde mal so sagen, dass wir so bis 10 nach in die Kleingruppen gehen.